Ja, ich habe von meinen Kindern mitbekommen, dass sie so in einer etwas heißeren Phase sind. Und zwar sind die Herbstferien vor der Tür und man muss lernen. Lernen für so einige Prüfungen oder Klausuren, die sie vor sich haben. Und wir wollen heute auch lernen für die Prüfung. Lernen für die Prüfung. Ich bin sehr dankbar für die Kindergeschichte und auch für die Einleitung, weil im Großen und Ganzen wollen wir diese Kindergeschichte, die wir gerade gehört haben, jetzt einmal ganz genau analysieren. Es ist sehr, sehr schön, wie Gott das wiederum einmal geführt hat. Und eigentlich könnte ich diese Kindergeschichte mit erwähnen und dann könnten wir drüber nachdenken. Aber ich möchte euch noch drei andere Situationen etwas vor Augen führen, damit wir erkennen, wie aktuell das Thema heute ist, wie wichtig das heute ist und wie es in unseren Alltag hineinspricht. Stellt euch mal vor, du hast dir ein richtig schönes Fahrrad gekauft, du bist damit unterwegs, übersiehst dein Auto, bremst zu spät, fährst gegen dieses Fahrrad, fällst hin und der Autofahrer ist auch im Stress, hat das nicht gesehen, fährt über dein Fahrrad drüber, dein Fahrrad ist ein Totalschaden. Was geht dir durch den Kopf? Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf? Eine andere Situation: Du machst einen Ausflug mit deiner Familie, alle freuen sich und haben Spaß, du möchtest deine Kinder beeindrucken, du läufst an. Und dann liegt da irgendwo so ein kleiner Ball, du siehst ihn nicht, stolperst, fällst hin, es tut unglaublich weh. Was geht dir durch den Kopf? Nächste Situation: Ihr habt euch in diesem Jahr viele Gedanken um den Urlaub gemacht. Und weil es in den Sommerferien alles so unglaublich teuer ist, habt ihr euch für einen kleineren Urlaub entschieden. Ihr habt gesagt, okay, im Sommer, da machen wir etwas Kleines, da hast du gesucht und hast über Rewe-Reisen so eine günstige Möglichkeit gefunden zu bleiben. Du bist in die Schweiz gefahren, aber im Herbst, da wolltest du, das ist einmal so, ach, das sollte so ein bisschen exklusiver werden, etwas besser werden. Und du suchst dir einen renommierten Veranstalter, du wählst Thomas Cook und denkst, ach, das wird richtig schön, das wird richtig gut werden und buchst dort 2 Wochen Herbsturlaub, überweist schön brav deine 4.000 Euro für diese Zeit und auf einmal merkst du in den Nachrichten oder liest du in den Nachrichten, Thomas Cook hat Insolvenz angemeldet, alle Reisen bis zum 31. Oktober sind fallen aus und wahrscheinlich wirst du dein Geld nicht wiederbekommen. Ja? Oder vielleicht nur die Hälfte. Alles diese Situationen haben mit einer Freude, mit einer Zufriedenheit angefangen. Mit einer Vorfreude haben sie angefangen. Mit der Freude auf etwas Schönes. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist alles anders. Und wir wollen gerade heute über diese Reaktionen nachdenken. Wir wollen lernen für die Prüfung und auf solche Herausforderungen und Prüfungen in unserem Leben wollen wir reagieren, vorbereitet sein. Und das Erste, was wir lernen müssen, ist: Gott ist da. Das hört sich erstmal abstrakt an, wenn wir jetzt die Geschichte weiterlesen wollen. Aber wir werden gleich merken, wie wichtig diese Aussage ist. Wie entscheidend in so einer Situation ist, zu lernen, Gott ist da. Wir wollen uns die ersten 4 Verse anschauen. Ich beginne mit dem ersten Vers. Dort heißt es, 2. Mose 17, Verse 1 bis 4, oder wir werden das ganze Kapitel versuchen, heute durchzugehen. Wenn das nicht klappen sollte, dann werde ich heute Nachmittag in der Gemeindestunde kurz weitermachen, aber ich hoffe, dass es uns gelingt. Dort heißt es, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihrer Tagereisen nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim, aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Also sie gehen da so diesen roten Streifen entlang, unten in diesem in diesem kleinen Knick, da ist die Wüste Sin und dann gehen sie weiter bis nach Rephidim. Und das Besondere an dieser Stadt oder an diesem Ort sind, aber die hatten dort kein Wasser zu trinken. Das Volk reist, die Wolke bewegt sich, also gehen sie, die Wolke bleibt stehen, dann rasten sie. Es ist eigentlich ein relativ sorgloses Leben, was sie erleben. Sie brauchen nicht zu sehen, sie brauchen nicht zu ernten. Das Einzige, was sie machen müssen, ist einsammeln. Morgens das Manna, abends dann die Wachteln, die dann gegrillt oder wie auch immer werden. Also ein relativ unbekümmertes Leben. Doch plötzlich haben sie ein Problem. Sie kommen an diesen Ort und haben Durst und finden kein Wasser. Sie suchen, sie klappern die ganze Gegend ab, kein Wasser. Sie bohren Brunnen oder versuchen Brunnen zu graben, nichts. Es ist kein Wasser an diesem Ort. Sie kommen nicht weiter. Und die Leute werden unruhig, sie verstehen es nicht, sie rebellieren dagegen. Und wir müssen feststellen, die Israeliten von damals sind nicht viel anders wie wir heute. Wenn unser schönes neues Fahrrad zu Schrott gefahren wird, wenn wir uns verletzen, wenn wir gerade mehrere tausend Euro einfach so in den Sand gesetzt haben, wenn wir sie verloren haben, dann suchen wir jemanden, den wir dafür zur Verantwortung ziehen können. Wir suchen einen Schuldigen. Ja, Israel sind in der Klemme, sie suchen einen Schuldigen. Der Papa, der hier gerade sehen muss, wie seine Arbeit von mehreren Stunden einfach so weg ist, der sucht einen Schuldigen dafür. Der sucht einen Schuldigen dafür. Und die Israeliten hatten schnell einen Schuldigen gefunden, es war nämlich Mose. Und wir lesen weiter in den Versen 2 und 3. Da stritten sie mit Mose. Sie hatten einen Schuldigen gefunden, sie streiten mit Mose. Und Vers 3, als nun das Volk durch das Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose. Das ist unser Mann, das ist derjenige, der Schuld hat. Wir haben ihn identifiziert. Und wir lesen weiter, sie stritten mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor du sterben zu lassen? War das deine Intuition? Und wir müssen feststellen, dass es bei uns genauso ist. Und behaltet die Geschichte von dem kleinen Jungen im Kopf. Wir suchen erstmal jemanden, der schuld ist. Und dann sagen wir ihm so richtig unsere Meinung. So richtig. Wir sagen ihm, wie er das wieder in Ordnung bringen soll, hier zum Beispiel. Oder aber wir fangen in unserer Verzweiflung an, ihm Bösartigkeiten zu unterstellen. Das haben die Israeliten gemacht. Die Israeliten machten das so, indem sie Mose sagten, Mose, du gibst uns jetzt Wasser, dass wir trinken. Oder aber, wolltest du uns in der Wüste sterben lassen? Sag mal, wozu hast du uns hier rausgeführt? Und in der Fahrradsituation, wenn wir uns den Unfallgegner nochmal vor Augen halten, dort würden wir dann sagen, Sie müssen jetzt das Fahrrad bezahlen. Sie müssen das Fahrrad jetzt, schauen Sie, was Sie da angerechnet haben. Sagen Sie mal, wollten Sie mich überfahren? Kennen wir das? Ich denke schon, in ähnlicher Weise. Oder wenn wir an die Kinder denken, die den Ball dort liegen gelassen haben, da sagen wir, sag mal, wolltet ihr eigentlich, dass ich mir den Hals breche? Jetzt holt mal schnell was zum Kühlen. Wisst ihr nicht, wie weh das tut? Oder aber für den verpatzten Urlaub machen wir den Ehepartner verantwortlich. Warum hört denn niemals jemand auf mich? Warum hört niemals jemand auf mich? Ich muss jetzt ein halbes Jahr arbeiten, bis wir das Geld wieder reingeholt haben. Mein sauer verdientes Geld hat sowieso für niemanden einen Wert. Das nächste Mal können wir es einfach nur anzünden und verbrennen lassen. Ihr merkt, es ist nicht so weit entfernt von der Realität, was die Kinder Israel dort erlebt haben. Ich habe in meinem Leben sehr oft so reagiert. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist das eigentliche Problem? Warum reagiert man so? Warum macht man das so? Selbst als Christen, warum reagieren wir so? Und um das zu verstehen, müssen wir jetzt zu ein paar Verse weitergehen. Wir müssen uns den Vers 7 anschauen. Dort treffen wir auf das eigentliche Problem. Und in Vers 7 heißt es dann, Kapitel 7, 2. Mose, Kapitel 17, da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, also Prüfung und Streit, heißt es dort, übersetzt, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt haben, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Ist der Herr da oder ist er nicht? Und wenn wir das so schauen, das haben sie so gar nicht gesagt. Das haben sie doch so gar nicht zu verstehen gegeben. Die haben doch was ganz anderes gesagt. Ganz anders war der Dialog mit Mose. Aber genau das drückt die Reaktion aus, die Kinder Israel dort hatten. Obwohl sie es nicht gesagt haben, zeigt ihre Reaktion genau das. Ist Gott überhaupt da? Ist er hier? Kümmert Gott sich um uns? Kümmert Gott sich um uns? Sie hatten gewaltige Zeichen für Gottes Gegenwart vor Augen. Sie haben sehr viel erlebt. Die Wolke, die Feuersäule, den Stab Mose, der so viel Macht ausdrückte, die ganzen Erlebnisse in Ägypten, das Manna, die Wachtel. Und jeden Tag hatten sie Zeichen für Gottes Gegenwart. Sie hatten Zeichen dafür, Gott ist da. Aber es fühlte sich in diesem Moment nicht so an, Es fühlte sich nicht so an, als ob Gott da ist. Wir wissen auch, Gott ist da. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir wissen das alles. Aber manchmal fühlt sich das in unserem Leben so an, als ob Gott nicht da ist. Wo ist er? Wo ist Gott? Und wir müssen uns die Fragen stellen. Wo war Gott? Was war mit Gott? Was war mit ihm? Macht er gerade ein Nickerchen? Hat er gerade keine Zeit, sich darum zu kümmern? Musste er gerade was Wichtigeres erledigen? Und wir müssen feststellen, und das sagt uns die Bibel an jeder Stelle, nein, Gott ist die ganze Zeit da. Gott ist die ganze Zeit da. Er hat die ganze Situation fest im Griff. Er hat mit dieser Situation ein Ziel. Er soll ihnen zum Besten dienen. Gott ist da und die Situation entgleitet ihm nicht. Es ist absolut sicher. Und deshalb ist auch dieser erste Punkt, den wir lernen müssen für eine Prüfung. Gott ist da. Gott ist da. Und der kleine Junge oder das Fahrrad, der Ball oder die verpatzte Reise, immer wieder der erste Gedanke. Gott ist da, die Situation entgleitet ihm nicht. Gott ist da. Auch wenn das Gefühl ein anderes ist, Gott ist treu und er verlässt uns nicht. Und wenn wir dann in diesem Bewusstsein auf die jeweilige Situation reagieren, dann ist unsere Reaktion eine andere. Wir werden es gleich ganz genau sehen können. Wir brauchen auf einmal keinen Schuldigen zu suchen. Wir brauchen niemanden zu haben, den wir dafür verantwortlich machen können, weil alles, was mir passiert, auch dem Vater, der jetzt wieder x Stunden dafür investieren muss, es dient ihm zum Besten. Und in dem Moment können wir es nicht begreifen, nicht verstehen. Es dient ihm zum Besten. Gott hat alles in der Hand. Er wird mich mit dem Nötigen versorgen. Die Situation hat ein Ziel. Zweitens, wir streiten dann nicht mehr. Warum auch? Weil jeder Streit sich gegen Gott selbst richten würde. Jeder Streit würde Gott anklagen. Mose sagt zu den Israeliten, was streitet ihr denn mit mir? Der Streit richtet sich nicht gegen mich. Ihr versucht gerade den Herrn. Und drittens, wir würden auch niemanden mehr beschuldigen, weil auch die Beschuldigung sich wiederum gegen Gott richten würde. Es macht keinen Sinn. Gott ist da und er hat alles in seiner Hand. Und das Interessante ist, Mose hatte diese Perspektive. Mose hatte diese Perspektive, Gott ist da, Gott ist gut, er ist treu und er wird zur rechten Zeit versorgen. Diese Perspektive hat Mose. Mose litt genauso Durst wie alle anderen auch. Er hatte nicht den extra Krug Wasser bei sich. Er litt genauso Durst wie die anderen auch, aber er ist ganz entspannt in der Situation. Er ist ganz ruhig dabei. Und selbst als er ins Gebet geht und zu Gott schreit, dann sagt er nicht, gib uns schnell Wasser. Er zweifelt Gott gar nicht an. Gott wird Wasser schenken, wann es nötig ist. Gott wird das tun, was richtig ist. Er schreit nicht um Wasser. Er weiß, Gott wird Wasser zur rechten Zeit schicken. Aber Mose wird so sehr von dem Volk bedrängt, dass er Angst haben muss, sie werden mich gleich steinigen. Er wird so sehr von dem Volk bedrängt, dass er Angst haben muss, dass er gleich gesteinigt wird. Und deshalb schreit er zu Gott. Deshalb schreit er zu Gott in Vers 4, da lesen wir, da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Gott, hast du eine Idee, was ich jetzt tun kann? Es ist interessant, Mose sagt nicht zu Gott, Gott, du musst jetzt reagieren. Er weiß, Gott wird reagieren, wann die Zeit dafür da ist. Aber vielleicht hast du etwas, was ich tun kann. Hast du eine Idee? Weil wenn ich nichts unternehme, ich fürchte, sie werden mich steinigen. Ich werde hier sterben müssen. Wisst ihr, Paulus greift die Situation auf in 1. Korinther 10. Dort geht er auf diese Situation nochmals ein und wir wollen uns das kurz anschauen. Das ist ein längerer Abschnitt, das sind 13 Verse. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu kürzen, aber wir werden doch die meisten Verse lesen. Die Verse 1 und 2, ich lese die Verse 1 bis 13, 1. Korinther 10, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, dort heißt es, ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten, eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab, und tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Unsere Situation, von der wir gerade gelesen haben. Dann Vers 9. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Und dann Vers 10. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von den Engeln des Gerichts getötet. Und dann Vers 11 und 12. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet uns davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Und dann ein ganz wichtiger Vers, Vers 13. Die Prüfung, denen ihr bisher ausgesetzt worden seid, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott ist treu. Gott ist da. Der Verlust eines Fahrrads, der Verlust von Gesundheit, der Verlust von viel Geld, das alles sind Prüfungen für uns. Das alles sind Herausforderungen, die wir erleben. Herausforderungen, mit denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und Gott geht mit uns an unseren Grenzen, um uns etwas beizubringen, um uns etwas zu lernen, unseren Glauben zu formen, um uns zu prägen, um uns zu erziehen. All für diese ganzen Dinge sind die Prüfungen für uns sehr, sehr wichtig. Aber er hat versprochen, er ist treu, er prüft uns nicht über unsere Kraft hinaus. Das tut Gott nicht. Das hat er auch mit den Kindern Israels nicht getan. Und diese Perspektive hatte Mose. Er wusste, die Prüfung, auch wenn wir Durst leiden, die geht nicht über unsere Kraft hinaus. Gott wird reagieren, wenn es an der Zeit ist. Gott wird es so tun. Gott wird eingreifen. Gott wird es vollführen. In vielen solchen Prüfungen sieht es so aus, als ob wir selbst oder andere Menschen daran schuld sind. Bei der Situation mit dem Jungen und dem Vater, da sah es so aus, als wenn der Vater daran schuld hätte, er hat nicht gespeichert. Und es sah auch so aus, als wenn der Junge daran schuld ist. Warum ist er da dran gegangen? Es war doch verboten. Er wusste doch, er darf das nicht. Aber, und wir geben meistens irgendjemand die Schuld dafür, wichtig ist aber in solchen Situationen zu erkennen, Gott ist da. Gott ist da, es entgleitet ihm nicht. Er hat die Situation fest im Griff und lasst uns ihn nicht beschuldigen. Lasst uns ihn nicht beschuldigen. Gott ist treu, er liebt uns immer noch, er hat immer noch für uns das Beste im Blick. Die Prüfung wird uns nicht zu schwer werden. Er hat es versprochen und Gott wird mit uns einen Weg zeigen, wie wir die Prüfung auch weiter schaffen, bestehen und wie wir damit umgehen sollen. Das ist das Erste, was wir lernen müssen für eine Prüfung. Und das ist mitunter eines der wichtigsten Dinge. In jeder Prüfung immer wieder zu sehen, auch wenn sich das nicht so anfühlt, Gott ist da. Gott ist da. Wir gehen weiter. Mose hat Gott um Hilfe angefleht. Und Gott reagiert auf dieses Gebet. Er kommuniziert mit Mose, er spricht zu ihm, er macht ihm etwas ganz Besonderes deutlich. Und wir wollen erkennen, was Gott für dich tut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt. Ich habe mir damit wirklich sehr lange darüber den Kopf zerbrochen, was Gott hier gemeint hat, was damit ist. Und ich finde, es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir lernen sollten und was wir lernen müssen. Wir lesen die Verse 5 bis 7 aus 2. Mose 17. Und der Herr sprach zu Mose: Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Und da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das Erste, was wir gelernt haben, wir wollen Gott nicht versuchen, indem wir an seiner Gegenwart zweifeln. In jeder Situation ist Gott da. Aber jetzt ist die Anweisung an Mose, das, was er jetzt tun soll, so abstrakt, so irgendwie außergewöhnlich, dass wir uns sicher sein können, Gott wollte hier etwas demonstrieren, etwas klar machen, etwas deutlich machen. Israel soll etwas lernen. Israel soll etwas lernen. Wir haben in 4. Mose 20 eine Situation, die fast genauso ist, fast identisch mit dieser Situation. Nur, dass dort Mose den Felsen nicht schlagen durfte. Er darf ihn nicht schlagen und weil er ihn dann geschlagen hat, deswegen durfte er nicht in das verheißene Land eingehen. Und ich habe die Unterschiede hier etwas zusammengetragen. Ich denke, man kann das einigermaßen ganz gut erkennen. Die Ausgangssituation ist in beiden Fällen dieselbe. Also wir haben einmal Israel, sie leiden Durst in beiden Fällen, sie murren in beiden Fällen, sie beschuldigen Mose, fast mit dem gleichen Wortlaut. Ist alles fast dasselbe. Und dann wird es interessant, die Anweisungen Gottes, sie sind etwas unterschiedlich. Gottes Einweisung im ersten Fall ist, nimm den Stab, so wie im zweiten Fall auch, und dann nimm einige Älteste mit, schlage den Felsen und Mose schlägt ihn einmal und es kommt Wasser heraus. Das war die Anweisung und das, wie die Geschichte dann gegangen ist. Dann im zweiten Fall ist es so, da sagt Gott, versammle die ganze Gemeinde. Alle durften auf einmal dabei sein und rede zu dem Felsen. Und Mose schlägt höchstwahrscheinlich im Zorn diesen Felsen zweimal und es gibt Wasser, aber es hat für Mose doch große Konsequenzen. Was macht den Unterschied aus? Warum geht Gott so unterschiedlich mit dem Ganzen um? Warum dürfen im ersten Fall nur einige wenige Älteste dabei sein und im zweiten Fall die ganze Gemeinde? Warum muss Mose im ersten Fall den Felsen schlagen und beim zweiten Mal darf er nur reden mit diesem Felsen und das Wasser sollte kommen? Was ist da der große Unterschied? Und ich habe festgestellt, dass der große Unterschied dann besteht, dass Gott in der Zwischenzeit einen Bund geschlossen hat mit Israel. Es ist ein Bund, den Gott mit dem Volk am Sinai geschlossen hat. Und für unsere Situation, wir befinden uns in der Zeit vor diesem Bund. Vor diesem Bund, den wir einige Kapitel weiter noch behandeln werden. Wir befinden uns also noch vor dem Bund am Sinai. Gott offenbart und zeigt sich nur ganz wenigen Menschen. Das werden wir in den nächsten Kapiteln ganz deutlich sehen, dass Gott da große Angst hat, dass er das Volk, das ihm zu nahe kommt, vernichten muss. Gott hat große Angst, dass... Ich rede menschlich jetzt, ja. Also Gott hat keine Angst, aber trotzdem, er warnt immer wieder, dass das Volk nicht zu nahe kommt, weil er muss sie dann vernichten. Mose sollte einige Älteste auswählen, die er für geeignet hielt, dass sie in Gottes Gegenwart, weil Gott wollte sich offenbaren, Gott wollte auf diesem Felsen stehen und diese sollten ihn quasi erleben dürfen, in seine Nähe kommen. Und deswegen durfte er nur einige Älteste, einige wenige auswählen. Einige wenige Älteste, die in seine Gegenwart kommen sollten. Und ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige der gottesfürchtigsten Ältesten gewesen sind, die er dabei ausgesucht hatte. Und dann müssen wir beachten, die Israeliten haben sich versündigt. Die Israeliten haben sich in dieser Situation versündigt. Sie murrten, sie haben sich ständig versündigt. Immer wieder haben sie sich dort versündigt. Und wir lesen über diese Situation aus Psalm 78, Verse 21 bis 23. Das ist so, das beschreibt die ganze Wüstenwanderung der Psalm 78. Auf viele Dinge wird dort eingegangen. Und dort heißt es zum Beispiel, darum, als der Herr das hörte, da wurde er zornig. Gott wurde zornig. Und Feuer entbrannte gegen Jakob. Ja, Zorn stieg auf über Israel. Weil sie Gott nicht glaubten und nicht auf seine Rettung vertrauten. Und doch, und dann werden wiederum Segnungen aufgezählt. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sie, was ist mit diesem Zorn Gottes? Er kann doch nicht einfach so verschwinden. Das ist doch nicht nur ein kurzer Impuls, der dann wieder weg ist. Und die Antwort dürfen wir genau in dieser sonderbaren Zeremonie suchen. Gott sagt, in Vers 6, den haben wir hier vor Augen. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Gott, und wenn Gott im Alten Testament die Erde berührt, quasi auf die Erde herabsteigt, dann ist meistens Jesus damit gemeint. Also Jesus hat sich auf den Felsen gestellt, beim Horeb, hat sich auf den Felsen gestellt. Er hat sich somit mit dem Felsen identifiziert, ist mit ihm sozusagen eins geworden und Mose sollte diesen Felsen schlagen. Mose sollte diesen Felsen, also Jesus, schlagen. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 4, diese Stelle haben wir gelesen. Und alle tranken denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete, von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte der Bibel. Ja. Dieser Fels war Christus. Aus diesem Fels tranken sie. Dieser Fels wurde dort geschlagen, von Mose geschlagen. Von Mose geschlagen, dort in Rephidim, in diesem Ort. Jesus Christus hatte sich schon dort dem Mose und einigen Ältesten darin offenbart, dass er sich schlagen ließ, dass er sich von Mose schlagen ließ, dass er ihre Schuld auf sich nahm und so Gottes Zorn besänftigte und den Weg für weitere Segnungen freimachte. Dass dann wieder Segen fließen musste, obwohl Zorn Gottes da war, war nicht normal. Es ist nicht etwas Selbstverständliches, es ist etwas, was quasi gesühnt werden musste. Und das ist dort dadurch passiert, dass Jesus sich eins gemacht hatte mit diesem Felsen und etwas demonstriert hat. Diese Zeremonie findet dann ihre Erfüllung auch vor allen Dingen am Kreuz von Golgatha. Dort lässt sich Jesus wiederum schlagen, nimmt Schuld auf sich, besänftigt Gottes Zorn und macht den Weg frei für weitere Segnungen. Wir lesen von diesen Segnungen in Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in den himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. All diese Dinge sind passiert, weil der Felsen geschlagen wurde, weil Jesus Christus geschlagen wurde dort am Kreuz von Golgatha. Und Jesus bezieht sich auch auf diese Veranschaulichung dort in der Wüste, wo er dann auf dem Laubhüttenfest ist, wo er auf dem Laubhüttenfest ausruft und sagt in Johannes 7, Vers 37, wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und wenn jemand an mich glaubt, dann werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Darauf bezieht sich Jesus auch während dem Laubhüttenfest, weil die Israeliten hatten Durst, kamen zu dem Felsen und tranken daraus. Das alles hat sich erfüllt, nachdem Jesus am Kreuz für uns geschlagen wurde. Jetzt dürfen wir zu ihm kommen, jetzt dürfen wir uns zu ihm wenden, jetzt dürfen wir trinken, jetzt dürfen wir dieses lebendige Wasser trinken und es fließt aus uns heraus wie ein Strom lebendigen Wassers. Und darum ist es auch so bedeutend und darum ist es auch so wichtig zu sehen, dass beim zweiten Mal, nachdem der Bund geschlossen wurde, Mose diesen Felsen nicht mehr schlagen durfte. Er durfte ihn nicht mehr schlagen. Er durfte zu ihm nur noch reden. Dieser Bund ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ganz Elementares in dieser Mitte. Das macht den großen Unterschied aus. Jesus wurde nur ein einziges Mal geschlagen, nur einmal am Kreuz. Er wird nicht mehr gekreuzigt werden. Jetzt sollen wir zu Jesus kommen und mit ihm reden. Jetzt wird er nicht mehr geschlagen. Geschlagen wurde er einmal. Und deswegen ist es wichtig, wir sind immer noch in Prüfungen, wir wollen immer noch lernen für die Prüfung und wir wollen lernen in Prüfungen und Herausforderungen, was Gott für uns getan hat und was Gott für dich tut. Dass Gott auf dein Schreien reagiert, dass er mit dir kommuniziert, dass er mit dir redet, dass er redet durch sein Wort, durch Menschen, durch den Heiligen Geist, dass er sich schlagen ließ für dich. Es ist wichtig, dass du das siehst in den Prüfungen. Du bist nicht der Einzige, der gelitten hat. Du bist nicht der Einzige, der jetzt große Verluste hinnehmen muss. Jesus hat das alles für dich schon getan. Denke daran in Prüfungen. In Prüfungen wollen wir lernen, indem dass wir schauen, was tat Gott für dich und was tut er auch aktuell für dich. Es ist ganz wichtig für die Prüfungen, dass wir das lernen, dass wir uns das verinnerlichen. Lenke deinen Blick auf die Wahrheiten, auf das, was du weißt. Kommen wir zu dem letzten Abschnitt. Ich möchte ihn nur überfliegen und ich möchte nur ganz kurz behandeln und nur einen Gedanken quasi in den Fokus rücken bei diesem in diesem letzten Punkt. Es ist ein längerer Abschnitt, den lesen wir in eins durch und ich stelle im Nachhinein nur einige Fragen dazu. 2. Mose 17, Abvers 8, und ich habe nur die zwei Verse angestrahlt, die anderen bitte beim Lesen in euren Bibel folgen oder einfach nur zuhören. Wir wollen als Letztes erkennen, wo unser Platz ist. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Es ist immer wiederum noch eine Prüfung, die dort stattfindet. Wir erfahren aus einer anderen Stelle, oder in Vers 8 lesen wir, da kam Amalek, kämpfte gegen Israel in Rephidim. Wir erfahren aus einer anderen Stelle, dass Amalek immer wieder die Nachhut von Israel angegriffen hat. Immer so die Schwächsten, die Letzten, die hat er angegriffen, vielleicht hat er sie getötet, vielleicht auch nur ausgeraubt. Also der hat immer so von hinten sich genaht, ein bisschen gekämpft, dann ist er wieder zurückgegangen und dann versuchte er so quasi Israel Schaden zuzufügen. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, sagt Mose, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua, er machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand, wenn er aber seine Hand sinken ließ, sie ihm zu schwer wurde, da hatte Amalek die Oberhand. Und dann Vers 12, aber die Hände Moses wurden schwer, sie wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein, also Aaron und Hur nahmen einen Stein und legten den unter Mose, unter ihn, und er setzte sich auf diesen Stein darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer, so wie wir das auf dem Bild sehen können, so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Und da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf dem Thron Gottes, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren von Geschlecht zu Geschlecht. Wir lesen hier von einem Krieg. Wir lesen hier von einem Krieg zwischen Nationen, zwischen der Nation Gottes und den Feinden der Nation Gottes. Und das ist weniger eine augenblickliche Situation, die einmal kurz da ist und auf einmal weg ist, sondern es geht hier vielmehr um einen geistlichen Kampf. Amalek versucht immer wieder, bis in die Zeit Esthers sogar hinein, Israel auszurotten. Also es ist ständig dieser Kampf, Israel soll ausgerottet werden. Wir wissen nicht genau, wie es weiterging, aber es geht darum, Gottes Nation gegen die Feinde Gottes. Deswegen wird dieser Kampf auch von Geschlecht zu Geschlecht, wie es hier heißt. Und folgende Menschengruppen sind an diesem Krieg beteiligt. Wir haben einmal den Josua. Wir haben den Josua, der Männer ausgewählt hat und sie jetzt unten im Tal gegen die Feinde anführt. Er führt Krieg gegen die Feinde Gottes. Wir haben die Männer, die in dem Kampf kämpfen, mit Josua zusammen, quasi die Kriegsknechte oder weniger Knechte, sondern einfach die Krieger dort unten. Wir haben die Frauen, die im Lager bei den Kindern, bei den Kranken, bei den Schwachen sind, sie versorgen. Auch das sind ja Beteiligte im Krieg, Beteiligte irgendwo auf eine andere Art und Weise. Wir haben Mose auf dem Berg, der die Hände zu Gott erhebt und so eine Gebets- und eine Erwartungshaltung ausdrückt, Gott gegenüber. Und wir haben Aaron und Hur, die Mose tatkräftig unterstützen. Wir merken schon in diesem Bild, wie die Hände Mose sich verkrampfen. Ja, es ist schwer, die Hände die ganze Zeit hochzuhalten. Und sie müssen ihm helfen. Sie müssen mit aller Kraft seine Hände unterstützen, damit Gott Sieg schenkt, damit der Sieg da ist. Und wir haben auf der anderen Seite die Feinde Gottes. Die Feinde Gottes, die Gottes Volk zerstören wollen, die gegen das Volk kämpfen. Und wir haben eine Gruppe von Menschen nicht. Wir haben keine Zuschauer. Wir haben keine Zuschauer. Das ist kein Fußballspiel. Hier gibt es keine Zuschauer in diesem Kampf. Und meine Frage ist: Wo bist du? Wo bist du? Wo ist dein Platz? Wo hast du dich eingereiht? Kämpfst du in der ersten Reihe mit Josua zusammen? Hältst du das Schwert hoch? Bist du dort am Kämpfen? Versuchst du das Reich Gottes zu bauen? Versuchst du es zu erhalten? Versuchst du es zu beschützen? Ist das dein Ziel? Kämpfst du dort irgendwo mit Josua in der ersten Reihe? Oder gehörst du zu den Feinden, die es zerstören wollen. Wo ist dein Platz? Kämpfen können wir auf vielerlei Weise. Wir können zum einen mit dem Schwert kämpfen. Wir können dadurch kämpfen, indem man den Kämpfern den Rücken frei hält. Man versorgt die Kinder, die Schwachen, die Verletzten, die Alten. Erhebst du selbst deine Hände zum Gebet oder unterstützt andere, die im Gebet sind. Jeder dieser Menschen, die in diesem Kampf beteiligt sind, sind extrem wichtig. Niemanden kann man dort wegdenken. Jeder von diesen Kämpfern ist extrem wichtig. Und jetzt überlegen wir mal, wo stehen wir? Wo stehst du? Wenn du dich nirgends zuordnen kannst, wenn du nicht dabei bist, Gottes Reich mitzubauen, dann gehörst du automatisch nicht zu den Zuschauern, sondern zu den Feinden Gottes. Dann bist du nicht dabei, das Reich zu bauen, sondern du bist dabei, das zu zerstören. Deswegen ist meine Frage an dich, entweder du stehst auf Gottes Seite oder auf der Seite der Feinde. Wo stehst du? Und ich wünsche mich für dich oder für mich, dass du Gottes Gegenwart zum einen erkennst und das lernst für die Prüfungen, dass du seine Taten erkennst und siehst und dass du für Gottes Reich kämpfst. Egal wo du bist, kämpfe für das Reich Gottes und achte darauf, dass du nicht bei den Feinden landest. Amen. Gott segne uns dabei.